Ihr hört «Geschichten aus Aarau».
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Hallo zusammen, liebe ZuhörerInnen und hallo Simon im Studio 1 vom Kanal K.
Hallo Manuel.
Wir sind noch nie in diesem Studio gewesen. Ich hoffe, ihr hört die knurzenden Stühle nicht, die wir da drauf hocken. Und sonst ist es auch nicht so schlimm, weil der Simon erzählt uns sicher eine spannende Geschichte, wo man sich nicht von dem Stuhl knurzen lassen ablenken.
Vielleicht passt es ja gerade gut, weil wir treffen heute sicher ein paar Gesellschaften an, die durchaus auch vielleicht auf knarzenden Stühlen gesessen sind.
Okay.
Mit meiner Geschichte fange ich mal nicht mit einem Zeitsprung an. Wir bewegen uns natürlich wieder in der Geschichte zurück, aber ich will vor allem mit dir schnell an einen Ort gehen, in noch nicht bestimmter Zeit. Manuel, kennst du den Aarauer Hof in Aarau?
Ja, warte, jetzt muss ich studieren. Ist der Aarauer Hof das am Bahnhof oder das beim Turbinenkreisel?
Das ist das Hotel am Bahnhof, wo früher das Vorgängergebäude schon gestanden ist. Mhm. Und wir gehen in den Aarauer Hof nicht in heutiger Zeit, sondern ein bisschen in der Vergangenheit, wo Versammlungen von der etwas speziellen Art stattfinden. Und zwar versammelt sich regelmässig in dieser Zeit ein Singgilde.
Ein Sinn?
Singgilde, also ein Verein, der vorgibt, zu singen zusammen.
Okay, es klingt schon mal nicht mega modern, so Gilde klingt irgendwie sehr du bist, altmodisch.
Ja, genau, es ist auch eine Vereinigung, die gewisse Anklänge gerne an die Vergangenheit nimmt. Was in dieser Singgilde passiert, das weiss man vor allem, weil die Singgilde von der Kantonspolizei eng überwacht wird. Die Singgilde soll nämlich nicht besonders viel gesungen haben, sondern vor allem auch diskutiert und konspiriert. Die Behörden, die die Versammlungen von dieser Singgilde auch ablosen, stellen fest, dass das einzige Lied, das man dort singt, ist «Deutschland über alles».
Okay, wir tun uns schon wieder ein bisschen dunklere Kapitel von der Schweizer Geschichte oder von der Aarauer Geschichte bewegen in dem Fall.
Ja. Die Anwesenden dort begrüssen sich auch mit eindeutigen Zeichen, wo du dir sicher kannst ein Bild machen. Und die Anwesenden werden, das zeichnet die Abhörungen auf, von ihrem Vorsitzenden ermutigt und ermahnt, Zitat, «Die Zeiten, da wir gedrückt werden, sind bald vorbei. Bis dahin gilt es, Deutsch zu fühlen und Deutsch zu handeln. Dies unseren Kameraden beizubringen, ist unsere Aufgabe.»
Also soweit überrascht es mich ja nicht, dass es Geschichten zu so Vereinen gibt oder so Gesangsgruppen, wo jetzt so eine Ideologie haben oder gehabt haben. Aber dass es im Aarauer Hof war ist oder dass es etwas mit Aarau zu tun hat, das nimmt mich jetzt doch noch ein bisschen Wunder, was da dahinter steckt.
Ja, du hast wahrscheinlich erraten, über welche Zeit dass wir reden. Etwas, was wir ja in unserem Podcast bisher nie gestreift haben, oder höchstens am Rand, ist der Zweite Weltkrieg. Mhm. Und ich habe jetzt darum eine Geschichte oder mehrere Geschichten, Anekdoten herausgesucht, die in Aarau spielen und wo die Situation in Aarau in dieser Zeit ein bisschen erleben lassen. Das Ereignis, von dem ich dir jetzt erzählt habe, findet 1941 statt. Mhm. Wie du vielleicht weißt, in dieser Zeit ist die Schweiz mittlerweile eingekreist vom Kriegsgeschehen, weil die deutsche Wehrmacht im Sommer 1940, im Juni und Mai Frankreich überfallen und besetzt hat. Italien ist in dieser Zeit ebenfalls in Krieg eingetreten, an Seite vom nationalsozialistischen Deutschland. Und die Schweiz hat sich dort eingeschlossen gefunden. Und die Versammlung, von der ich dir da jetzt einen kleinen Einblick gegeben habe, das ist natürlich nicht einfach ein Singgilde, sondern es ist der Aarauer Ableger von der Deutschen Arbeitsfront, einer NS-Organisation,
Okay. Die
sich da regelmäßig trifft.
Ich finde das besonders spannend, auf die Zeit zurückzuschauen, weil wenn wir das in der Schule zum Beispiel gemacht haben, als Kind oder Jugendliche, weiss man ja, wie der Krieg ausgegangen ist. Und man stellt sich das immer so ein bisschen vor, dass die Leute dann auch gewusst hätten, obwohl das ja nicht stimmt. Ich kann mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, wie es muss gewesen sein, so in einer von Krieg umschlossenen Schweiz gelebt zu haben und sich ja, vielleicht Hoffnungen gemacht hat auf ein Kriegsende oder jetzt im Fall von der Singgilde vielleicht Hoffnungen gemacht hat auf irgendwie eine Eroberung von der Schweiz oder was auch immer. Nimm uns doch mal in die Zeit und in die Köpfe von den Menschen, die dann in Aarau gelebt haben.
Mache ich gerne, vielleicht gerade zur Abgrenzung. Eben, du kennst sicher aus dem Schulunterricht oder vielleicht auch vom Studium die militärische Situation von der Schweiz mit dem Redui, der dann 1941 beschlossen wird. Du hast sicher vielleicht schon gehört von den verschiedenen Formen von der Kooperation, wirtschaftlich vor allem, wo die Schweiz eingegangen ist. Über das reden wir in dem Sinn nur am Rand. Was ich in den Fokus nehmen heute, ist der Blick auf deutsche Staatsbürger und Bürgerinnen, die in dieser Zeit in der Schweiz gelebt haben. Und wie auch die Behörden mit dem umgegangen sind.
Ja.
Da muss ich dir vielleicht schnell einfach von den Begrifflichkeiten kurz Klarheit schaffen. Damals sind so ein bisschen die Ausland-Deutschen, die in der Schweiz gelebt haben, sind zusammengeschlossen gewesen zu sogenannten deutschen Kolonien. Das sind ursprünglich unpolitische Organisationen gewesen, also so Ausland-Deutsche Vereine. Die Vereine sind dann aber nach der Machtübernahme von Adolf Hitler 1933 gleichgeschaltet worden. Die NS-Regierung hat natürlich Interesse gehabt, eine Volksgemeinschaft zu schaffen in ihrem Jargon, also alle Deutschen in ihrem Verständnis, auch im Rassenverständnis von damals, deutschen Bürger eben auf ihre Ideologie einzuschwören und die können auch verbreiten. Die unpolitischen Ausland-Deutschen, die Kolonien, die sind dann 1940 zusammengeschlossen worden zu der deutschen Kolonie in der Schweiz und haben eben enge Verbindungen dann auch zur NSDAP. Die NSDAP hat anfangs auch Interesse gehabt, in ihrem Verständnis Volksdeutsche einzugliedern, also Leute ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die einfach ihrem Rassenverständnis zum deutschen Volk gehört haben. Ab Ende der 1930er Jahre war dann aber klar gewesen, von der NSDAP-Führung, dass sich die deutschen Kolonien vor allem auf deutsche Bürger sollen konzentrieren.
Okay.
Also du wirst sehen, es ist ein bisschen ein Ambivalenzverhältnis und man muss vielleicht auch gerade sagen, nicht alle Deutschen, die damals in der Schweiz gelebt haben, sind automatisch Teil oder Anhänger gewesen von der NSDAP oder von diesen deutschen Kolonien.
Okay.
Wichtig ist auch, es geht in dieser Folge nicht nur um die deutsche Kolonien und verschiedene Organisationen, die dort angegliedert gewesen sind, sondern es geht auch unter anderem um die reichsdeutsche Jugend. Das ist ein Sammelbegriff für all die Jugendverbände, die du vielleicht kennst aus der NS-Zeit, von der Hitlerjugend, dem Bund Deutscher Mädel, dem Jungvolk und der Jungmädel, wo in dem Sinn auch so verwaltet worden sind. Und auch die werden uns in Aarau begegnen.
Okay, also zum nochmal zusammenfassen, deutsche Kolonien sind jetzt in dem Sinn gemeint, Ausland-Deutsche, die irgendwie organisiert waren, um sich in irgendeiner Form im deutschen Volk anzunähern, einzugliedern.
Genau, die Eingliederung und Annäherung ist auch von der NS-Regierung betrieben worden, eben mit dem Ziel, die in die Volksgemeinschaft in Anführungszeichen eingliedern. Genau. Jetzt machen wir vielleicht noch schnell einen Rückblick oder einen kurzen Sprung, in welcher Situation die sich befinden. Ich habe jetzt schon gesagt, die werden gleichgeschaltet ab 1933. Aber dass wir vielleicht ein bisschen zum Standing von diesen NS-Gruppierungen in der Schweiz kurz rekapitulieren. So erste NS-Gruppierungen gibt es bereits ab 1929 in der Schweiz, wo es auch genau darum geht, eben so ein bisschen Verbindungen zu dieser Volksgemeinschaft zu schaffen, wo die NS-Regierung anstrebt. Der Wilhelm Gustloff, der dir vielleicht ein Begriff ist, wird dort auch zum Landesgruppenleiter von der NSDAP Schweiz 1932, also führt eigentlich all die NSDAP-Organisationen. Und eben 1933 folgt dann eigentlich Gleichschaltung, also der Zugriff auf die Reichsdeutschen im NS-Verständnis wird grösser. Man versucht, die einzugliedern in die Kolonien oder je nachdem auch in die Organisationen. Der Gustloff ist dann auch Landesjugendführer und zuständig für die Jugendorganisationen. Mhm. Also die sind eigentlich eng dort dann auch an die NSDAP angeknüpft. Der NSDAP-Landesgruppe sind, und darum reden wir dann auch ein bisschen über andere, noch verschiedene Untergruppen angeschlossen, zum Beispiel die Deutsche Arbeitsfront, was in der NS-Zeit dann eigentlich ein Zusammenschluss von den Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist, nachdem man Gewerkschaften zerschlagen hat. Die Reichsdeutsche Jugend, wie ich schon gesagt habe, verschiedene Sportgruppen mit NS-Hintergrund, die Auslanddeutsche Frauenschaft und die Reichsdeutsche Hilfe. Mhm. Also es sind mehrere Verbände, die da geführt werden.
Darf ich kurz nachfragen, sind das alles Verbände gewesen, die jetzt unabhängig waren von Schweizer, zum Beispiel Jugendverbände, die es schon gegeben hat oder wo irgendwie jetzt nicht per se von der NS-Parteileitung oder so eingesetzt worden sind?
Genau, das ist ein guter Einwand. In der Schweiz gibt es ja schon in den 30er Jahren und nachher mit dem Kriegsausbruch und dem anfänglichen Erfolg von der Wehrmacht ja die sogenannten Fronten, also rechts extreme Gruppierungen, die teilweise ein bisschen versplittert sind in dem, was sie genau wollen, aber auch einen autoritären Staat anstreben, teilweise sogar Wünsche haben, Anschluss an Deutschland. Aber jetzt bei diesen Organisationen geht es wirklich für, das sind Organisationen für Deutsche, also nicht für Schweizerinnen oder Schweizer. Wenn es eigene Jugendgruppen von diesen Fronten gibt, offenbar haben die nicht so engen Kontakt gehabt, untereinander so genau. Und die Organisation, die Wilhelm Gustloff führt, Anfang der 30er Jahre, das kommt ins Wanken, weil 1936, von dem hast du den vielleicht gehört, und dann sagt der Name Gustloff etwas, der wird in Davos erschossen vom jüdischen Medizinstudenten David Frankfurter.
Ich habe tatsächlich noch nie von dem gehört. Aber es klingt sehr danach, als hätte man schon mal können von dem hören.
Das hat natürlich die Schweizer Politik sehr in Verlegenheit gebracht, weil da auf eigenem Territorium der Landesgruppenleiter von der NSDAP erschossen wird. Daraufhin, am 18. Februar 1936, auf Bundesratsbeschluss, werden dann die Landes- und Kreisleitungen von der NSDAP in der Schweiz verboten. Das ist so ein spezieller Kurs. Du wirst noch sehen, Behörden gehen da verschiedene Wege, weil auch wenn Landes- und Kreisleitungen von dieser NS-Organisation jetzt nicht mehr existieren dürfen, Ortsgruppen bleiben bestehen und sind jetzt einfach unabhängig geführt.
Okay.
Auch wenn da die straffe Organisation von oben fehlt, die Führung kommt jetzt einfach nicht mehr von einem Landesgruppenleiter, sondern über das Konsulat und Botschaften. Mhm. Also in Berns Botschaft und die verschiedenen Konsulate, die Deutschen, die sind jetzt in dem Sinn mit dieser Leitung inoffiziell bedroht. Und 1936 bekommt die NSDAP Schweiz mit dem Freiherr Hans Sigismund von Bibra wieder eigentlich einen inoffiziellen Landesgruppenleiter. Der wird vom Bundesrat geduldet, wird aber nicht offiziell so bezeichnet. Mhm. Also offiziell gibt es keine Landesgruppe mehr. Inoffiziell tut der Freiherr von Bibra jetzt die Ortsgruppe leiten und koordinieren. Okay. Dass die NS-Organisationen nicht überall auf Freude stossen bei der Schweizer Bevölkerung, zeigen 1939 zwei Initiativen aus Basel, Kanton, auf Kantonsebene. Die haben nämlich das Verbot von NS-Organisationen gefordert im Kanton Basel. Das hat dann auch zu Spannungen mit dem Bundesrat geführt. Offiziell hat man dann Diskussion darüber geführt, ob der Kanton überhaupt zuständig ist und ob das in seinem Kompetenzbereich liegt. Das Bundesgerichtsurteil hat dann dem Bundesrat Recht gegeben, sodass der Kanton die Initiative nicht hat können umsetzen und in dem de facto dann auch dort die NS-Organisationen haben müssen weiter bestehen. Mhm. Also dort ist der Bundesrat offenbar auch nicht gewillt gewesen, dass man die Gruppen verbietet, vollständig.
Und hat es vielleicht ein bisschen mit der Ausrede können rechtfertigen, dass es eben nicht der Kanton oder nicht zuständig war für Kantone, sondern für den Bund?
Ja, was genau die Überlegungen dahinter sind, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, aber das Bild rein von dem Umgang zeigt ein bisschen nachher im Folgenden, wie man damit umgegangen ist. Wir kommen jetzt nämlich auf Aarau. und ins Jahr 1940, wo doch von recht Unsicherheit geprägt ist, weil im Mai ist der Westfeldzug von der Wehrmacht gegen Frankreich und vom Bundesrat hört man zuerst mal nichts. Kein offizielles Statement. Erst am 25. Juni, gleichzeitig mit der Waffenstillstandserklärung, gibt es die berühmte Rede von Marcel Pilet-Gola, der damals das Aussenministerium geleitet hat, wo recht verunsichert hat.
Ich habe die noch nie gehört.
Ja, er äußert sich dort so ein bisschen zwiespältig. Er sagt dann zum Beispiel eben, Zitat, «Die Ereignisse marschieren schnell, man muss sich ihrem Rhythmus anpassen.» Und er führt dann noch weiter aus, dass jetzt so ein bisschen Zeit von einer Wiedergeburt gekommen ist und dass die Schweizerinnen und Schweizer den alten Mensch ablecken müssen. Und es ist nicht ganz klar, heisst das jetzt, gehen wir näher an Deutschland oder heisst das jetzt, wir tun jetzt Widerstand leisten. Das Medienecho war kritisch damals. Auch für Verunsicherung hat zum Beispiel gesorgt, dass er kurz darauf eine Delegation von Fröndler, also von denen, den Rechtsextremen, empfangen hat.
Okay.
Und man hat auch gemerkt, es gab vor allem darum, grundsätzlich die Neutralität schon von der Schweiz zu wahren, sich aber auch wirtschaftlich anzupassen. Man hat vor allem auch Arbeit können sicherstellen in der Schweiz, dass man jetzt nicht irgendwie da einen wirtschaftlichen Zusammenbruch hat. Aber eben gleichzeitig hat es natürlich auch Verunsicherung, Ängste herum gehabt, auch Verteidigungsentschlossenheit, die dann mit dem Reduit-Plan wieder versucht worden ist zu etablieren.
Mhm. Vielleicht noch kurz zum Erklären, der Reduit-Plan, oder kannst du noch sagen, aus was der bestanden hat, für die, die das nicht wissen?
Das war einfach eine Initiative vom General Guison mit der Idee, dass sich die Schweizer Landesverteidigung auf den Alpenraum konzentriert und nicht das Mittelland verteidigen soll, wie das am Anfang des Krieges gedacht war. Mhm.
Mit dem Haken, dass das ja die Armee betrifft und die Bevölkerung
nicht unbedingt
den Schutz gehabt hat. Von der Alpenfestung sozusagen.
Genau, das ist sicher streitbar. Eben, die Idee war wahrscheinlich mehr dahinter, dass die Regierung und in dem Sinne die offiziellen Organe unabhängig können bleiben, bis vielleicht das Kriegsgeschick sich ändert, wenn jetzt ein Überfall kommt. Ja, auch wenn solche Organisationen durch das nicht verboten gewesen sind in der Schweiz, hat das eben auch geheissen, die haben unter anderem im Aarauer Hof ihre Versammlungen abgehalten. Wie die so aufgestellt gewesen sind, das weiss man, weil die Aargauer Kantonspolizei mit einer politischen Polizei eben angefangen hat, in dieser Zeit ab 1940 Staatsgeförder und extremistische Umtriebe zu überwachen. Es gibt dann Register davon mit mehreren tausend Namen, die geordnet gewesen sind, auch nach Verdächtigen, nach Gefährlichen und zu Verhaftenden. Um 1939 bis 1945 hat man 531 Verdächtige überwacht im Aargau. Davon waren 413 Schweizer und 118 Ausländer. 23 Schweizer und 22 Ausländer haben auch als zu verhaftende gegolten, die man jederzeit hätte können festnehmen. Und 61 Personen sind als verdächtig eingestuft gewesen, von denen hat man für 8 vorsorgliche Haftbefehle ausgestellt gehabt. Mhm. Also die Überwachung war grundsätzlich ja eng gewesen. Mhm. Du fragst dich jetzt vielleicht, wieso dass man das macht. Die Angst war vor allem da gewesen vor einer sogenannten 5. Kolonne.
Also, okay, was ist das?
Dass man gedacht hat, eben, das sind Gruppierungen, die insgeheim mit dem Feind paktieren, wo durchaus auch in dieser Zeit eben NS-Deutschland war, wo vielleicht kooperiert hätten, kollaboriert, wo vielleicht Sabotageakt vorbereitet, wo einfallende Truppen vielleicht geholfen hätten, spioniert hätten. Mhm. Das hat man befürchtet. Und der Polizeikommandant Zumbrunn, der war damals zuständig, hat dann auch 1940 an Generalstabschef seine Meinung geäussert, die Schweiz sei eben durchorganisiert, hat Ortsgruppen, Stützpunkte, die deutschen Kolonien mit Stützpunktleiter, Kolonievorsteher, also wirklich durchorganisiert und dass die eben unter der Leitung von dem Sigismund von Bibra stehen. Mhm. Es gibt dann auch gewisse Reaktionen, zum Beispiel im Mai 1940 müssen Ausländer auf Anordnung vom Bundesrat ihre Waffen abgeben. Aber eben, das Verbot ist in den Fotodiktgruppierungen ist nicht da.
Finde ich noch spannend, dass es so selbstverständlich ist, dass die offenbar Waffen gehabt haben. Also wenn man von ihnen verlangt, dass sie sie abgeben, dann geht man davon aus, dass sie alle oder dass viele von diesen Waffen haben.
Ja, es sind dann auch ein paar Sachen dort zusammengekommen. Mhm. Jagdwaffen, Revolver und so weiter. Genau. Man kann in dieser Zeit für die Organisationen auch eine rechte Zunahme verzeichnen, vor allem in den ersten Kriegsjahren bis 1943. 1943 ist ja dann so ein bisschen die Wende mit Stalingrad, mit der Invasion dann von Sizilien und später in der Normandie, wo das dann wieder abnimmt. In der Kolonie Aarau, also wo in dem Sinn gleichgeschaltet und auch unter NS-Führung war, die hat 249 Mitglieder verzeichnet, von denen da 12 bei der Deutschen Arbeitsfront ebenfalls Mitglied gsi sind und 4 sind offiziell Parteimitglieder von der NSDAP gsi.
Mhm. Darf ich kurz fragen, du hast vorher gesagt, dass man befürchtet hat, dass die in irgendeiner Form Deutschland kollaborieren oder zum Beispiel Spionage betreiben und so weiter. Vielleicht kommst du auch noch darauf zu sprechen, aber weiss man, ob das zu dieser Zeit tatsächlich stattgefunden hat, dass die irgendwie...
Ich gebe dir nachher jetzt, komme ich ein bisschen zu den Beispielen, was die so treiben. Ich will dir einfach noch jemanden vorstellen. Die Aarauer Kolonie war die grösste vom Aargau, die von der deutschen Kolonie. Und ihre Leiter war der Rudolf Stallmach. Was noch fast peinlich ist, den hat man 1939 fast noch eingebürgert in der Schweiz. Mhm. Wo man dann aber festgestellt hat, dass er ein offizielles NSDAP-Mitglied ist, hat man dann darauf verzichtet. Zu der Relation, ich habe gesagt, die Kolonie Aarau hat 249 Mitglieder gehabt. In Aarau leben in dieser Zeit etwa 11'600 Menschen und 1194 davon sind Ausländer.
Mhm.
Oder als Ausländer und Ausländerinnen registriert. Also das heisst, eben, das ist ein kleiner Teil, kann man sagen. Also wir reden da nicht von riesigen Zahlen an Leuten. Aber die kleine Gruppe war durchaus aktiv gewesen, zum Beispiel mit so Gesellschaftsanlässen. Im Frühjahr 1941 gibt es ein Eintopfessen im Glockenhof. Der ist der Glockenhof gibt es nicht mehr. Mhm. Der Aarauer Hof war der Ort der Singgilde gewesen, aber der Glockenhof ist ein Beiz vis-à-vis vom Rütschi. Glockengüsserei.
Ja. Ich habe mich nur daran erinnert gefühlt, weißt du, von der Barfolge, die ich mal gemacht habe, dort ist der Glockenhof.
Ist auch noch vorgekommen. Genau. Sehr gute Verbindung, genau. Also dort hat man sich, hat sich die Kolonie getroffen. Das ist auch aktenkundig, weil das einen Menschenauflauf provoziert hat vor dem Lokal und wo von der Polizei hat müssen aufgelöst werden. Es sind aber weniger Proteste gewesen, sondern mehr Schaulustige.
Mhm.
Die dort im März 1941 sich versammelt, auch anscheinend ein 20-jähriger Sohn vom Affenkastenwirt hat die Polizei den Fotoapparat weggenommen, weil er dort Teilnehmende hat wollen fotografieren. Und es war in dem Sinne ein geschlossener Anlass mit 72 Besuchern, wo wiederum auch von versteckten Polizisten überwacht worden ist.
Es sind aber gleich noch recht viel, finde ich. Also so ein Anlass mit 70 Leuten ist schon ein Publikum, sozusagen.
Ja, das ist es sicher. Aber ich denke, das ist nicht, sind sicher nicht nur Leute aus Aarau gewesen, sondern auch aus dem Umland, die einfach in die Ortsgruppe von dieser Kolonie da gekommen sind. Mhm. Die Polizei kann dann aber auch bei diesem Anlass nicht viel Brisanz ablassen oder hören, außer dass man sich eben auf die entsprechende Art grüßt. Aber dass es nicht nur so ein Beargwöhnen ist, zeigt ein Vorfall an der Schule. Weil dort kommt es zu Anfeindungen gegenüber den Kindern und der Familie von dem Rudolf Stallmach, der ja der Leiter ist von dieser Kolonie. Die deutsche Gesandtschaft beklagt sich nämlich beim politischen Departement von der Schweiz über die Anfeindungen, weil die Tochter von dem Stallmach ist Primarschülerin in der 5. Primar und ist dort von Mitschülern gemobbt worden, als Sauschwab tituliert worden, körperlich und verbal angegriffen, auch mit Stein beworfen. Und die deutsche Gesandtschaft ist dann darauf zum Bundesrat, dass der sich da die Schulbehörde in Aarau wenden soll, dass die Sachen unterlassen werden.
Mhm. Das ist natürlich noch schwierig. Also, es könnte ja wie auch einfach... Also nur in Anführungszeichen ein fremdenfeindlicher Angriff gewesen sein? Oder hat man da jetzt etwas mit der Ideologie von deren, ihrem Vater irgendwie in Verbindung ziehen?
Ja, genauer ist es nicht, oder habe ich es jetzt nicht gefunden. Sie hat nachher eine Untersuchung gegeben und die Schüler haben dann auch gegenüber ihrem Lehrer müssen eben zugeben, dass der Angriff ungerechtfertigt sei. Auch der Bund hat nachher die Aarauer Behörde ihnen zu verstehen gegeben, dass man also nicht gegen die deutschen Kolonien aufhetzen darf.
Mhm.
Und okay, was die Ursache ist davon, eben, vielleicht ist es wirklich, hat es nichts mit dem Politischen zu tun, sondern wirklich vielleicht einfach gewisse Fremdenfeindlichkeit oder Ausgrenzung, weil sie das einzige deutsche Mädchen ist. Ich weiss es nicht. Möglicherweise übertragen sich da auch Sachen, wo die anderen Kinder im Elternhaus aufgeschnappt haben. Ich weiss es nicht genauer. Aber es zeigt auch mal, dass nicht ganz ohne Spannungen ab ist. Mhm. Und wenn sogar sich die deutschen Behörden einschalten wegen einem Mobbingfall an der Schule, dünkt mich jetzt, also in jedem Fall ist ja klar, Mobbing ist nicht zu unterstützen und das Mädchen kann sicher nicht für die Gesinnung von ihrem Vater. Aber es ist schon noch recht eskaliert.
Und es ist auch in dem Fall als Angriff auf eine Angehörige von einer deutschen Kolonie wahrgenommen wurde, in dem Fall.
Ja, auf
jeden
wenn
die
Fall
so reagiert haben.
Genau, also das scheint es zu sein. Aus welchem eben, ob was noch dahinter ist, das wissen wir nicht genauer. Die deutschen Kolonien und die Organisation, eben die Deutsche Arbeitsfront und ihre anderen Anhängsel, die treten aber durchaus auch recht öffentlich auf. An der 1. Mai 4, 1941 feiert man mit 230 Personen in der Kettenbrücke. Der 1. Mai, muss man vielleicht schnell sagen, ist natürlich, kennen wir als Tag der Arbeit. Im NS-Deutschland ist das vereinnahmt worden und zu einem NS-Viertig gemacht worden, um die Arbeiterschaft auf seine Seite zu bringen.
Genau, man darf ja nicht den Fehlschluss machen, dass die NSDAP nicht irgendwie sich als Arbeiterpartei hat versucht zu inszenieren.
Genau, also sie tragen es ja im Namen.
Genau.
Ja, ja. Und dort war dann auch der Freiherr von Bibra in Aarau gewesen. Und auf die Klagen der Leute wegen eben Anfeindungen, die sie da erleben würden in der Stadt, hat er dann gesagt, auch in Aarau werde man sich entschließen müssen, der deutschen Gemeinschaft zur Abhaltung von Versammlungen und Anlässen anständige Lokale zur Verfügung zu stellen. Ansonsten er hier nachhelfen müsste. Also er stellt da Hilfe in Aussicht und dass die sich nicht verstecken müssen. Die Auftritte werden dann offener. Es gibt beispielsweise eine Fahnenweihe von der Deutschen Arbeitsfront mit 80 Personen, wo dann auch teilweise vom Redner klare Worte gefunden werden, wo er dann auch sagt, Zitat, «Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Aarau bald einmal zu Deutschland gehören, ohne dass wir die Stadt verlassen.» Also es ist nicht so, dass das irgendwo nur im stillen Kämmerlein stattfindet, sondern die treten doch recht offensiv auf. Die Beispiele beziehen sich ja vor allem auf die Erwachsenen und weniger auf die Jugendlichen. Und ich habe ja gesagt, es gibt in dieser Zeit ja die Reichsjugendführung im Aargau, wo die Jugendorganisationen von der NS-Regierung zusammenfasst. Die gibt es 1940 Stützpunkt, einen in Wildegg, wo Aarau dazugehört, in 1941 auch in Bruck. Und in dieser Zeit ist 1936 bis 1939 ist das so ein bisschen eine Konsolidierungs- und Gleichschaltungsphase in diesen Kolonien. Die Reichsjugendführung hat steigende Mitgliederzahlen und vor allem dann auch sprunghaft mit der Niederlage von Frankreich 1940. Die höchste Zahl haben sie dann 1942 mit dem Erfolg der erste noch bei Stalingrad, bevor dann eben die Wende sich langsam abzeichnet. Mitglieder hat die Reichsjugendführung in der Schweiz 2500 Jugendliche an 50 Standorten. Die führen 3000 Elternöben durch, Versammlungen, Veranstaltungen mit insgesamt 150'000 Teilnehmenden. Also es sind doch grosse Präsenz, die auch die Reichsjugendführung hat und die Jugendverbände. Gruppen von dieser reichsdeutschen Jugend gibt es in Aarau-Bruck, Olten, Rheinfelden und Baden. Also durchaus da breit vertreten. Dann ihre Gemeinschaftsübung haben auch in Gasthäusern stattgefunden, zum Beispiel im Gasthof Kreuz, an der Kettenbruck, wo sie für 4 Franken können ein Nebenzimmer mieten können, wo sie dann aber raus haben müssen, wo 1943 die Armee das als Standort gebraucht haben. Dort sind sie dann auf Wollen und Brock ausgewichen. Aber okay, an den Anfang hat es auch da Versammlungen von denen gegeben. Und was vielleicht noch interessant ist, die reichsdeutsche Jugend, gesamtschweizerisch, ist nach den Niederlanden die zweitgrößte HJ-Organisation außerhalb von okay, Deutschland gewesen.
Krass.
Ja. Mit 584 ja, Mitgliedern. Mhm. Da hat es doch im Verhältnis zumindest einige gegeben, mhm, auch wenn das eben gesamtschweizerisch ist.
Weißt du, was die Vereine, die Jugend, also die Jugendversammlungen gemacht haben? Haben die auch sich grüßt und Suppenküche veranstaltet? Oder mhm, ist das noch anders, das andere Aktivitäten gewesen?
Genau, also die Gruppierungen, die haben auch so Heimabende, nennen die das, wo man Lieder gesungen hat, Literatur, natürlich ideologisch, Geschichte und Politik vermittelt bekommen hat aus NS-Perspektive. Es hat die Zeltlager gegeben, wo du vielleicht aus so HJ Bilder oder Filme kennst. Es hat Sportfest gegeben, unter anderem auch im Letzigrund in Zürich haben die stattgefunden. Skilager haben sie organisiert, auch mit eigenen Lagerhäusern. Und es hat auch immer wieder Austausch gegeben mit deutschen Gruppen,
okay,
wo die dann auch auf Deutschland sind. Ja. Also die Jugendorganisationen. Auch bei diesen Jugendorganisationen gibt es kein effektives Verbot von der Bundesbehörde bis am 1. Mai 1945.
Also nachdem Hitler schon gestorben ist?
Mhm. Geht auch wieder darum, man will so ein bisschen Provokationen und Konsequenzen von der NS-Regierung vermeiden. Man ist an diesen Beziehungen zum Deutschen Reich möglichst spannungslos interessiert, um irgendwelche Repressalien zu umgehen. Aber man muss auch sagen, auch umgekehrt sind die Kolonien angewiesen gewesen, oder auch die Jugendverbände, provokative Aktionen zu unterlassen. Also auch wenn die in der Öffentlichkeit auftreten, hat man sich auch nicht irgendwie ins Gastland einmischen. Hm. Auch das hat die NS-Regierung so grundsätzlich vermeiden.
Also ist es so ein bisschen konspirativ eine Art gewesen, oder hat man wirklich gewusst, was die machen? Und
man hat halt gesehen, dass die sich treffen, was sie zum Beispiel nicht hätten sollen. Ihnen ist verboten worden von der NS-Regierung, militärische Spiele in Festungsgebieten, wie irgendwelchen Burgen zu veranstalten okay, oder Marschlieder in Formation zu singen und so da rummarschieren. Also schon ein bisschen unter dem Radar fliegen. Vielleicht ist es ja gerade das, wo dann den Misstrauen und deren Überwachung einen Auftrieb gegeben hat, eben im Kontext von allem anderen, dass die sich still und in geschlossenen Gesellschaften treffen. Mhm. Eben, wir haben es ja am Anfang gehabt, wie die Situation damals ist. Auch die Jugendgruppen haben mit der Deutschen Arbeitsfront zusammengearbeitet, beispielsweise bei der Berufswahl, um den Jugendlichen Praktika vermitteln in Deutschland, bei der Berufswahl im Sinn natürlich von der NS-Ideologie zu helfen. Also da gibt es unterschiedliche Aktivitäten. Du hast ja noch gefragt, ob die so Kontakt zu Schweizer Verbänden haben. Mhm. Und es gibt tatsächlich aus dem Oktober 1942, dort hat sich der Rudolf Stahlmach, der Leiter von der deutschen Kolonie in Aarau, gemeldet beim Schweizer Pfadi-Verbund.
Ich habe jetzt eben die ganze Zeit immer an Pfadi gedacht, weil es klingt für mich auch so ein bisschen wie Pfadi oder so ein bisschen von den Aktivitäten her.
Ja, dort gibt es sicher Nähe, rein wenn man es auf die Aktivität bezieht. Der Stahlmach hat sich dort aber mit einer klaren Absicht gemeldet, weil er ist gleichzeitig auch Standortführer von der reichsdeutschen Jugend in Bruck gewesen. Und er hat bei den Pfadfindern angefragt und gesagt, eben, dass es ja eine Anzahl von reichsdeutschen Staatsangehörigen gibt. Und er hoffe doch sehr, dass man denen beim Austritt aus der Pfadi keine Schwierigkeiten bereiten würde. Also okay, durch die Blumen die Aufforderung, tönt doch die bitte aus der Pfadi entlassen, weil natürlich im Sinn von der Gleichschaltung die hätten sollen in den Jugendorganisationen von der NS-Regierung in der Schweiz Mitglied werden. Und der Manfred von Wattenwil, der damals der Bundessekretär vom Schweizer Pfadibund war, hat dann aber das abgelehnt und hat dann eben gesagt, es sei der freien Entscheidung von jedem Einzelnen, ob er da mitmachen möchte oder austreten will.
Ich finde es aber schon noch crazy, wenn man, also wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellt, dass es normale Jugendorganisationen gegeben hat, wie Pfadi oder was auch immer, Jubla oder so. Und nebenan hat es einfach noch eine gegeben, wo Kind faschistisch versucht hat zu erziehen und das einfach so ja, toleriert wurde ist oder hat, zumindest hat können existieren neben den anderen Jugendvereinen. Das ist schon noch crazy.
Ja, aber vielleicht muss man dann auch sagen, eben, auch wenn man die Verbände zugelassen hat, um da die Spannungen nicht zu belasten, man hat durchaus auch im Bereich nicht kooperiert. Vielleicht, um das nochmal so die ganze Lage an Zahlen festzumachen. Also in der Schweiz ist so geschätzt, da habe ich verschiedene Zahlen zwischen 155 und 160'000 Staatsangehörige von NS Deutschland. Von denen sind 25'000 Mitglieder in deutschen Kolonien und 2'400 effektive NSDAP-Mitglieder. Und die Kolonien und ihre Organ haben auch Druck auf die Bundesbehörden gemacht in der Schweiz ab 1939, dass ihnen die Behörden würden helfen, alle reichsdeutschen oder deutschen Staatsbürger zu erfassen. Also sie haben eigentlich Daten verlangt von der Schweizer Behörden, dass sie genau nachvollziehen können, wie viele deutsche Staatsangehörige leben in der Schweiz und ihre Kontaktangaben, dass man die eben möglichst integrieren kann. Aber zwei Drittel hat man etwa können erfassen. Und die Meldepflicht, die eingeführt worden ist für Reichsdeutsche bei diesen Organisationen, der sind eben längstens nicht alle nachgekommen. Also etwa ein Drittel ist dort nicht drauf eingegangen. Dass man den Druck ausübt, hat vor allem dann damit zu tun, während dem Krieg wegen der Heeresergänzung, für die hätte auch Dienst Pflicht gulden, also man hätte die Welle einziehen für die Wehrmacht oder gerade Jugendliche rekrutieren. Und eben aus dem Grund haben auch die Schweizer Behörden nicht kooperiert, weil man das eben nicht hat wollen fördern. Wiederum wichtig, sind längst nicht alle, wo deutsche Staatsbürger waren, sind in dieser Zeit auch Anhänger von der NSDAP oder haben sich teilweise aktiv diesen Aufruf zur Meldung und so widersetzt gehabt. Du hast ja auch noch gefragt, was die so gemacht haben. Überliefert sind tatsächlich auch Fälle von Spionage und Überwachung durch Mitglieder von der reichsdeutschen Jugend und anderen Organisationen. Also die sind schon auch eingesetzt worden, um deutsche Staatsbürger ausfindig zu machen oder vielleicht eben auch zu überwachen, zu einem Eintritt zu bewegen. Also von dem her, die haben da nicht einfach nur ein kleines Ding gemacht, sondern sind schon auch ein verlängerter Arm gewesen von der NS-Regierung. Abgesehen von diesen paar Anekdoten, die dir vielleicht ein bisschen illustriert haben, jetzt wie oder in was für einer Lage sich deutsche Staatsbürger damals befunden haben und wie weit durch die Organisationen ja der Arm von der NS-Regierung gelangt hat, vielleicht noch schnell einen Blick, wie es dann noch weitergegangen ist. Viele, die als Helfer verdächtigt waren, die hat man aus dem Land gewiesen. Vor allem nach Kriegsende. Der Stahlmach mit seiner Familie übrigens schon 1943.
Okay.
Nach Stalingrad und dem gescheiterten Ostfeldzug hat es dann Mitgliederschwund gegeben bei diesen verschiedenen Organisationen.
Aber
man hat Funktionär ausgewiesen.
Aber es ist noch spannend, also man könnte das ja auch so interpretieren, dass man das eigentlich erst dann gemacht hat, wo man es sich quasi können leisten so von der Sicherheit her. Also dass man, wie hätte jetzt auch können vorgehen gegen diese Organisationen, ohne müssen zu befürchten, dass irgendeine feindliche Reaktion auf das könnte folgen.
Ja, das ist natürlich auch wieder die Frage, ein Zeitchen, wo dann in dem Sinn die Rückzugsgefechte von der Wehrmacht angefangen haben, ist ja dann auch nochmal so ein bisschen die Angst vor einem deutschen Einmarsch gewesen, dass die Deutschen irgendwie könnten die Schweiz und den Alpenraum noch verstärkt besetzen, um da ihre Verteidigungsgefechte zu führen. Also, es ist schon noch nicht ganz vorbei gewesen. Und ich meine, das ist immer schwierig, von heute zurückzuschauen auf die Entscheidungsfindung. Eben empfehlenswert ist da auch der Bericht von François Berchier, von der Berchier-Kommission, wo das Verhalten von der Schweiz im Zweiten Weltkrieg ja aufgearbeitet hat, gerade was Kooperation angeht, wirtschaftlich. Oder auch ein Buch von Jakob Tanner über die Schweizer Geschichte im 20. Jahrhundert, wo beide auch, und er war auch Mitglied von dieser Kommission, wo beide auch zeigen, die Kooperation war ein wichtiges Mittel, um das Funktionieren und die Wirtschaft am Laufen zu behalten, aber eben, wo auch kritisieren, es hätte durchaus auch alternative Handlungsoptionen teilweise gegeben. Also die Schweiz hat durchaus auch weitergehend kooperiert, als wahrscheinlich wirklich nötig war. Mhm. Noch zu diesen Ausweisungen sind nicht alle ausgewiesen worden, wo irgendein Funktionär in diesen Organisationen waren. Beispielsweise der Karl Rappan, der Trainer der Schweizer Fußballnationalmannschaft war, der hat dürfen in der Schweiz bleiben, auch wenn seine Kinder Scharführer waren bei der Reichsdeutschen Jugend in Zürich. Interessant ist auch, dass im bundesrätlichen Verständnis die Ausweisungen als harte Strafe gesehen worden sind für die Funktionäre von diesen Verbänden, weil sie in ein zerstörtes Deutschland zurück müssen, was ja sicher nicht einfach war, dort im Nachkriegsdeutschland wieder anzufangen. Wo sie gesagt haben, das ist eigentlich schlimmer als eine gerichtliche Verurteilung in der Schweiz, wenn man sie auf Deutschland schickt. In der Regel sind die dann auch bei einem Grenzübertritt verhaftet worden und haben ca. 8-10 Monate Strafen abgesessen. Mhm. Viele oder einige von diesen Funktionären sind bei der Reichsdeutschen Jugend und dem Verband oder anderen sind auch während dem Krieg schon aus der Schweiz abgezogen worden und für den Kriegsdienst eingezogen. Mhm. Also auch da hat es Wechsel gegeben, zeitweise auch ein bisschen mit Nachwuchsschwierigkeiten, um die Organisation in der Schweiz all können führen.
Ja, okay.
Genau, und durch Manuel, das wäre so ein bisschen ein Einblick in die Geschichte von diesen deutschen Kolonien und die Schwierigkeiten, wo sich auch deutsche Staatsbürger, die nicht Teil von diesen Kolonien gewesen sind oder sich vielleicht auch aktiv haben wollen, dem Zugriff vom NS-Regime in der Schweiz entziehen, ausgesetzt gewesen sind. Und ein bisschen das Bild auch, wie die Behörden teilweise aktiv, teilweise zurückhaltend da versucht haben zu changieren, Provokationen vermeiden von der deutschen Regierung und gleichzeitig aber irgendwie die Neutralität können wahren, die Sicherheit garantieren und die Aargauer Kantonspolizei zu dem Zweck auch ja, einige Menschen hat überwachen und Veranstaltungen.
Mhm. Ja, merci vielmals für den Einblick in die Zeit. Ich habe es ja schon mal kurz angetönt, dass ich es crazy finde, dass so etwas hätte können existieren und dass das toleriert wurde. Ich wollte das vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Du hast auch schon gesagt, dass eben ja, nicht nur einfach der Nationalsozialismus sozusagen als Bedrohung im Deutschen Reich stattgefunden hat, sondern dass das wie einen verlängerten Arm hatte. Mhm. Und das finde ich da so crazy, oder? Dass eben die Bedrohung nicht nur einfach im Ausland war, sondern wie eigentlich im alltäglichen Leben auch irgendwie sichtbar, offenbar war durch das.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass für viele wahrscheinlich schon ein Affront war, wenn man sieht, was an der Grenze passiert und die gleichen Organisationen führen da ihre Veranstaltungen durch. Eben, das ist ja teilweise von den Medien nicht gutiert worden, also das war so ein schwieriger Spagat gewesen, weil aus der Bevölkerung es da durchaus Widerstand gegeben hat. Aber man darf auch nicht vergessen, es hat durchaus auch eben frontistische Gruppierungen von Schweizerinnen und Schweizer gegeben, die entstanden sind dort. Hingegen, im Gegensatz aber zu den deutschen Organisationen, sind so Formationen wie die Nationale Bewegung von der Schweiz damals oder die Eidgenössische Sammlung vom Bundesrat verboten und aufgelöst worden. Mhm. Also gegenüber solchen sympathisierenden Schweizer Vereinigungen, dort ist man strikter vorgegangen. Mhm. Die sind im Laufe des Krieges 1942, 1943 aufgelöst und verboten gewesen. Haben teilweise aber auch dann so ein bisschen illegal weiter existiert noch.
Das ist ja auch spannend, dass wir oder in meinem Verständnis Antifaschismus ja eigentlich etwas sehr Selbstverständliches ist und dass ich glaube, dass auch die allermeisten Menschen oder für die allermeisten Menschen ist Antifaschismus etwas Selbstverständliches. Aber wir haben ja auch den Rückblick auf die Zeit und die Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, haben den ja nicht gehabt. Darum finde ich es auch noch spannend, so über den Umgang zu hören, also über den Umgang von Behörden zum Beispiel mit dem.
Man muss natürlich auch sagen, oft hat man da vielleicht auch ein bisschen den Eindruck, eben es hat dann unter Schweizerinnen und Schweizer kleine Gruppen gegeben, die da sympathisiert haben und alle anderen sind dagegen gewesen. Hat sicher auch damit zu tun, oder das Problem ist dann vielleicht mehr, dass es eben auch zwischen ihnen noch einen Graubereich gibt. wo unter Eindruck von dem Krieg, auch von dem anfänglichen Erfolg von NUS Deutschland in verschiedener Abstufung durchaus das Gefühl haben, ja, wir brauchen irgendwie Erneuerung von der Schweiz, es braucht vielleicht auch ein bisschen Hinwendung eben zu anderer Organisation, dass vielleicht so die Ziele von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in einem gewissen Sinn auch ausgedient haben oder müssen modifiziert werden. Es gibt dann auch Ideen so von Ständestaat, beispielsweise korporativen Formen. Also auch wenn wir nicht, es hat nicht nur gegeben, wir sind für Deutschland oder wir sind voll dagegen, sondern es hat dann eben, wie auch die verschiedenen Frontenbewegungen zeigen, noch eine grosse Bandbreite dazwischen gegeben, wo nicht unbedingt einen Anschluss oder einen direkten Zusammenschluss mit Deutschland gesucht haben, aber wo auch für die Schweiz vielleicht auch eben inspiriert von diesen von dem Vorbild von Deutschland das Gefühl haben, in einer ähnlichen Form könnte man ja das auch da umsetzen. Und das ist durchaus auch durch die Behörden und durch die Armee, was darum ein bisschen, ja, vielleicht auch dabei zu beitragen hat, dass es eben so ein bisschen ambivalente Verhaltensweisen gegeben hat.
Ich bin noch gespannt, ob es da vielleicht auch irgendeine Propaganda gegeben hat, die bis auf Aarau drungen ist. Weißt du, dass die Leute in Aarau vielleicht auch von dieser Idee, dass Aarau mal deutsch sein könnte, ohne dass man sich weiter weg bewegt, auch irgendwie angemacht gewesen sind. Vielleicht durch irgendwelche Propaganda. Wer weiss, könnte man mal eine Archivrecherche machen? Oder
müssen wir unbedingt, ja, das wäre interessant. Ja, Manuel, ich glaube, wir sind am Ende von der Geschichte und müssen uns langsam verabschieden.
Genau. Wir haben jetzt ein paar sonnige Tage vor uns und wir müssen ein bisschen pressieren, weil wir jetzt aus dem Studio raus müssen und sehen uns in dem Fall in einem Monat wieder.
Mit einer Geschichte von dir. Ich freue mich schon.
Ich auch.
Ciao, Manuel.
Ciao, Simon.